Die Börsenwelt, die verändert sich. Anlegen am Kapitalmarkt, das bedeutet heute Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Mit dem Plutos Finanz Podcast wollen wir diese und viele weitere Finanzthemen aufgreifen und mehr Licht ins Dunkle bringen. Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Plutos Finanz Podcast. Mein Name ist Marius Becker und wir möchten heute darüber sprechen, wie man denn in globale Immobilien investieren kann. Und dazu habe ich als Gast den Leiter unseres Portfolio-Managements, Herr Askan Iredi. Hallo Iredi.
Hallo.
Wie investiert man überhaupt in globale Immobilien?
Die globalen Immobilien zu investieren, kann man sich vorstellen, ist für einen hochprofessionellen Investor, der weltweit seine Geschäfte tätigt, vielleicht nicht besonders schwierig, aber eine Privatperson, die beispielsweise in Deutschland wohnt und sich für globale Immobilienmärkte interessiert, ja, selbst der stehen verschiedene Möglichkeiten und Wege offen. Der gebräuchlichste ist seit vielen Jahren das Vehikel Immobilienfonds. Nun haben wir aber auch gelernt die letzten Jahre, dass Immobilienfonds einen ganz großen Nachteil haben, weil sie eben nicht jederzeit Liquidität bieten und dann auch geschlossen werden können. Das stellt ein Risiko dar. Wer nämlich dann Geld braucht, kommt nicht dran und das kann durchaus nicht nur sehr ärgerlich sein, sondern auch zu vielen weiteren Problemen führen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Diese Immobilienfonds investieren direkt in Immobilien und weil sie diese Immobilien gekauft haben, müssen sie, wenn Fondsverkäufe stattfinden, auch die Immobilien wieder verkaufen. Und das kann, wir wissen das auch aus unserem sonstigen Umfeld, ja auch eine Weile dauern, weil nicht jederzeit stehen Immobilienkäufer parat und der Verkaufsprozess, also bis eine Immobilie über den Makler angeboten wird und dann einen Käufer gefunden hat, bis hin zur notariellen Beglaubigung und dem Geld, was dann natürlich auch noch fließen muss, da können natürlich schon ganz schnell viele Monate vergehen und das ist natürlich immer ein Problem. Aber es gibt einen ganz tollen Weg und der heißt Immobilienaktie, REITs, die auch noch einer bestimmten gesetzlichen Grundlage, die eine bestimmte gesetzliche Grundlage haben. Vielleicht sollten wir das dann später nochmal erklären, aber erstmal ganz allgemein. Diese Aktien sind insofern spannend, als dass sie ein sehr liquides Instrument sind, um eben auch global in Immobilienmärkte zu investieren.
Sie haben jetzt Immobilienaktien schon angesprochen. Können Sie darauf noch mal etwas genauer eingehen, bitte?
Ja, Immobilienaktien REITs, also diese Real Estate Investment Trusts, gibt es grundsätzlich fast überall auf der Welt. Sie sind überall auch gesetzlich speziell geregelt. Diese Gesetzgebung ähnelt sich überall auf der Welt. Sie ist nicht überall ganz gleich, aber sie hat zumindest gewisse Vorteile und sie hat vor allem viele Vorteile gegenüber dem klassischen Immobilienfonds. Ein REIT muss als Aktiengesellschaft strukturiert sein. Das hat eben den Vorteil, dass dieser REIT dann auch täglich gehandelt werden kann. Und was täglich gehandelt wird, bedeutet auch, dass man ganz schnell an sein Geld kommt, wenn es denn dann mal sein muss. Ein REIT also ist also ein Trust, ein Fonds. Er muss mindestens 100 Aktionäre haben. Das heißt also, Einzelpersonen-Trusts in dieser Form gibt es nicht. Und dann kommt ein ganz, ganz großer Vorteil von diesem Produkt. Mindestens 90% des zu versteuernden Einkommens muss an die Aktionäre ausgezahlt werden. Das heißt, REITs haben einen riesigen Vorteil, weil sie eine besonders hohe Ausschüttungsquote haben. Und sie eignen sich dadurch, wie letztlich alle Immobilien, weil sie eben als ausschüttendes Instrument dann sich auch für die Altersvorsorge durchaus sehr, sehr gut eignen. REITs müssen ansonsten 75% ihres Vermögens in Immobilien investieren. Ich meine, genau das erwartet man natürlich, wenn man ein Real Estate, also einen Immobilien-Trust erwirbt, dass der auch in Immobilien investiert. Und last but not least, 75% der Erträge eines REITs müssen aus Mieteinnahmen und anderen Immobilienquellen stammen. Auch das ist logisch. Es geht also letztlich um die Mieteinnahmen, die zu erzielen sind.
Und wie bekomme ich jetzt heraus, ob ein REIT teuer oder günstig ist?
Das ist natürlich gar nicht ganz leicht zu beantworten. Als allererstes fällt mal auf, dass es dafür bestimmte Kennzahlen gibt, die abweichend sind von dem, was man sonst aus dem Aktiengeschäft kennt. Also ein klassisches KGV kann man zwar auf einen REIT auch rechnen, macht aber nur bedingt Sinn. Gucken wir uns erstmal an. Ich hatte eben ja schon erwähnt, dass mindestens 75% des Vermögens in Immobilien investiert sein muss. Deswegen ist die Frage, wie berechne ich denn dann den inneren Wert dieses REIT? Und da kommt der Begriff Net Asset Value, NAV, ins Spiel. Ein ganz wichtiger Begriff, weil diese Immobilien, Aktiengesellschaften, REITs veröffentlichen regelmäßig den NAV ihres Unternehmens oder es gibt zumindest Analysten, die diesen NAV berechnen. Das ist, wie gesagt, nicht überall auf der Welt alles ganz gleich, aber es gibt doch eine hohe Transparenz. Und dieser Net Asset Value ist eben ein Gradmesser dafür, wie viel Immobilienwert steckt eigentlich in diesem Fonds drinnen. Und da habe ich dann einen Wert, den ich abgleichen kann mit dem Börsenkurs. Und dazu vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Üblicherweise handeln REITs auch zumindest häufig unter ihrem Net Asset Value. Man kauft also ein Portfolio von Immobilien und zahlt häufig weniger, als ansonsten ein Investor bei einem Direktinvestment es tun würde. Heißt also, grundsätzlich sind REITs schon deshalb ein interessantes Vehikel, weil sie ganz häufig unter diesem Net Asset Value an der Börse gehandelt werden und das zeigt eben, dass gewisse Risiken, vielleicht kommen wir zu denen auch noch mal später, aber halt eben auch das Instrument an sich nicht so populär ist, dass man dann einfach bereit wäre, mehr zu zahlen. Es gibt auch den Moment, wo der Net Asset Value vom Börsenkurs übertroffen wird und das sind meistens Phasen, wo eine bestimmte Immobilienart besonders gefragt ist. Ich mache ein Beispiel. Dieser Tage sind ja insbesondere Rechenzentren, also all das, was man braucht, um zum Beispiel die KI-Infrastruktur aufzubauen, besonders gefragt. Und dann passiert es natürlich, dass REITs, die ja, Rechenzentren, Datencenter bauen, unter Umständen auch teurer sind als ihr Net Asset Value, weil eben die Aktienkäufer, die REIT-Käufer hier dem schon einen positiven Vorschuss gewähren und deswegen auch bereit sind, mehr dafür zu zahlen. Aber im Allgemeinen, wie gesagt, bewegt sich der Preis ganz häufig drunter und bei extremen Abschlägen, durchaus sind hier auch mal 50% unterhalb des NAVs REITs zu kaufen, wird es dann tatsächlich interessant, sich zu überlegen, woran liegt das? Ist unter Umständen ein besonderes Risiko bei diesem REIT vorhanden? Oder, das ist das andere Thema, ist er einfach nur, weil der Markt einfach nicht wirklich effizient arbeitet, viel, viel zu günstig und bietet gleichzeitig eine sehr große Chance für ein Investment?
Herr Riedi, Sie haben jetzt einige Vorteile genannt und auch Chancen definiert. Auf der Gegenseite dazu sind natürlich immer Risiken, die haben Sie auch schon angesprochen. Ich würde gerne abschließend auf genau diese Risiken eingehen und Sie fragen, welche denn bestehen bei REITs.
Ich glaube, dazu sollten wir auch nochmal auf eine zweite Kennzahl achten. Denn hier geht es nämlich um das tatsächlich operative Geschäft von REITs. Es gibt dafür eine Kennzahl, das ist der FFO, die Funds from Operation. Das ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die nur in der Immobilienwirtschaft eingesetzt wird und die Rentabilität des Unternehmens bemisst. Nach dem US-Rechnungslegungsstandard GAAP gibt es hier also eine vorgeschriebene Pflicht, wo gewisse Dinge genau einzuhalten sind, um den FFO genau zu berechnen. Dann gibt es auch noch den Adjusted FFO, der ist insofern auch wichtig, weil hier eine Vergleichbarkeit zu den Perioden leichter herzustellen ist. Also mit anderen Worten, man kann besser vergleichen, was in der Vergangenheit und aktuell gezahlt worden ist. In jedem Fall sind das eben ganz wichtige Kennzahlen, die nochmal, bei diesen Immobilienaktien kann man eben nicht einfach das KGV sich angucken, sondern guckt sich an, wie über die Zeit der FFO sich entwickelt und ergibt eben einen klaren Rückschluss darauf, wie die Mieteinnahmen sich entwickelt haben. Gucken wir auf die Mieteinnahmen und ich glaube, das ist letztlich das auch, wie man Risiken sich bei REITs angucken sollte. Natürlich gibt es immer unterschiedlich attraktive Immobilienarten. Es gibt die große Bandbreite von dem wohnwirtschaftlich genutzten REIT über Immobilien, die zum Beispiel im Bereich von Retail, also von Shopping Center sind oder Büroimmobilien, genauso wie Logistikzentren, Unternehmen, die sich ausschließlich mit Krankenhäusern oder mit sonstigen Gesundheitseinrichtungen beschäftigen. Also eine Vielzahl von verschiedenen REIT-Arten gibt es und ja, natürlich ist auch die Entwicklung, die Mietentwicklung in den unterschiedlichen Sektoren unterschiedlich. Und das Spannende ist ja dabei, dass es natürlich jetzt auch in Japan unter Umständen ganz anders gerade läuft in der gleichen Immobilienart wie in den USA. Also hier kommt noch eine regionale Besonderheit dazu. dann sollte man auch nicht vergessen, ein gut gemanagtes Unternehmen hat ein gutes Management, sollte also durchaus auch immer mit betrachtet werden. Es ist nämlich ein schlechtes Management auch durchaus ein Risiko. Der Immobilienmarkt, ich sagte es gerade schon, hat immer seine Eigenheiten und Risiken. Natürlich sind Krankenhäuser unter Umständen wegen einer Gesundheitsreform oder Ähnlichem noch einmal in Japan gerade unterschiedlich attraktiv gegenüber den USA oder in Europa, in Frankreich oder sonst wo. Man sieht also, ein Regionalprinzip ist durchaus auch ein Problem. Und dann das Allergrößte ist, dass natürlich wie immer bei Immobilien, und da gibt sich der REIT keinen Unterschied zu allen anderen Arten von Immobilieninvestments, das Zinssatzrisiko und das Bevölkerungswachstum in Kombination mit dem Wirtschaftswachstum natürlich die Grundlage ist für eine solide Entwicklung. Heißt also, steigende Zinsen sind negativ für Immobilien, wie immer bei Immobilien, und fallende Zinsen sind positiv. Wirtschaftswachstum ist auch immer gut und vor allem Bevölkerungswachstum schafft neue Nachfrage. Das sind ganz entscheidende Kriterien, als auch natürlich Risiken, und darauf sollte man auch achten. Generell bleibt aber festzuhalten, dass die große Transparenz von REITs eben letztlich als Instrument sehr, sehr positiv einzuschätzen sind und dass abgesehen von den eben genannten Risiken natürlich am Ende das Instrument viele Vorteile bietet und genau genommen in Deutschland und Europa immer noch relativ wenig genutzt wird von Einzelnen, um auch durchaus Risiken in den Portfolien besser zu streuen.
Hey Redi, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für den umfassenden Einblick, wie man auch in globale Immobilien investieren kann und welche Vehikel es da auch gibt und wie die funktionieren. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie weitere Fragen dazu haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Hey Redi oder sein Team im Portfolio Management unterstützen gerne und geben auch weitere Informationen. Hey Redi, vielen Dank für die Zeit, für die Expertise.
Ja, herzlichen Dank.
Disclaimer. Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Bluters Vermögensverwaltung AG und unseren Gesprächspartnern wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung, ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form, ist nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung der Bluters Vermögensverwaltung AG zulässig.
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Bluters Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.